So, herzlich willkommen bei Radio Überhaltung. Ja, ich hatte letztens was entdeckt und das hat mich sehr bewegt und deshalb habe ich mir gedacht, da wird dem jetzt eine Sendung gewidmet. Also ja, Larissa hier als Moderatorin und als Mitmoderator haben wir den Michael hier. Lieber Michael, herzlich willkommen. Danke, dass du wieder da bist. Ja, was habe ich entdeckt? Ich habe entdeckt, dass, wir wissen das ja alle, Geld regiert die Welt, aber in so einem vehementen Ausmaß, dass die oberen 10% besitzen 83% des Weltvermögens. Da ist mir dann doch ein bisschen mulmig geworden. Und und dann habe ich auch noch den Plan B entdeckt von der Wissensmanufaktur. Als quasi Alternative und einen friedlichen Übergang vom Kapitalismus in etwas, was sich Humanismus nennt. Und das fand ich sehr bewegend, weil im Moment sieht's ja wirklich so aus, als ob die Hochfinanzelite die Welt regiert, die Medien gekauft hat. Und wer die Medien hat, besitzt doch gleich die Politiker. Und wer die Politiker besitzt, der kann eben wirken und demgemäß tun dann halt die Politiker auch Entscheidungen fällen. Ja, und wer die Hochfinanz besitzt, besitzt auch die Konzerne und die Wirtschaft. Und und wenn alle aufeinander, die Presse, die Politiker, die Konzerne und sogar dann noch die Banken, auf das Volk einwirken, dann gab es dafür den Begriff, bei der Wissensmanufaktur wurde das dann genannt Faschismus, quasi als Endstufe, bevor der Kapitalismus stirbt. Das fand ich ein sehr interessanter Gedanken, das fand ich sehr interessant und würde das Ganze jetzt gerne mal weiterverfolgen. Und Michael, du hast dich ja spezialisiert auf das Thema Demokratie und auch Demokratie und Presse und Pressefreiheit. Und du bist jetzt noch nicht so firm mit dem Plan B. Deshalb probiere ich jetzt, dass ich Plan B vorstelle. Und du kannst mich hinterfragen, wie das sich für dich darstellt und wie du das siehst. Ja. Und ich hoffe dann, dass es so gut es geht, dass ich den Plan B verstanden habe und ihn dann erläutern kann. Ja.
Vielleicht ganz kurz noch. Ne? Also ich kann mir dann schon vorstellen, ne, was ist das Gegenstück dazu? Ne? Also wenn wir über Medien sprechen, sprechen wir auch über Plan B. Wenn wir über Demokratie sprechen, sprechen wir auch über den Plan B. Also ja, wir kommen jetzt vielleicht an das Ende eines Systems. Wie könnte ein neues System aussehen? Das wirst du jetzt gleich vorstellen. Aber da gibt es natürlich eine Menge Eckpfeiler, die es heute auch schon gibt. Und darüber werde ich dann ein bisschen sprechen, also wie die Eckpfeiler heute aussehen. Und werde ich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen challengen.
Ja, genau. Weil, habe ich nämlich entdeckt in der Börse am Sonntag.de. 250 Billionen Dollar globale Schuldenlast auf Rekordniveau. Das war vom 21. November 2019. Also seit der Finanzkrise 2008 sind die Schulden weltweit um 78 Billionen Dollar gestiegen. Und das, wo sie doch eigentlich hätten abgebaut werden sollen. Nun warnt der globale Bundesverband vor den Folgen, denn ein Ende ist nicht in Sicht. Und dann wurde einfach mal kurz umgerechnet. Bei 7,7 Milliarden Menschen auf der Erde sind diese 250 Billionen Dollar Schuldenlast, die wir vom 21. November 2019 hatten, das ist dann eine Pro-Kopf-Verschuldung. Jeder einzelne Mensch auf dieser Welt ist quasi verschuldet mit 32.500 Dollar. Und das ist laut IIF ein irrer Schuldenstand. Und dieses IIF ist das Institute of International Finance, eine Art globaler Lobbyverband unter Banken. Also wenn sogar schon der Lobbyverband unter Banken im November 2019 Aua geschrien hat, wir haben 250 Billionen Dollar Schuldenlast weltweit, dann sollten wir uns mal fragen, wie kann das gelöst werden? Also ich sag mal ganz global, eine komplette Weltentschuldung. Aber Michael, ist das realistisch?
Tja, ich bin jetzt kein Finanzexperte. Ja? Nur auch das, was wir jetzt aktuell sehen. Ne? Was sind Schulden eigentlich? Und was passiert jetzt gerade? Was sind Staatsschulden vor allem? Was sind private Schulden? Was da natürlich drin ist in diesen Schulden, ist prinzipiell auch das Thema Zinsen natürlich. Also das ist natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Treiber von diesen Schulden. Und das wissen wir, dass das eigentlich das eigentliche Geld ist, um das es geht. Also ob Schulden jemals zurückbezahlt werden, das steht ja häufig auch in den Sternen, vor allem Staatsschulden. Also ich weiß gar nicht, wann Staatsschulden wirklich zurückbezahlt werden. Aber das Entscheidende sind die Zinsen. Und insofern ist es ja auch manchmal ganz vorteilhaft für den Gläubiger, dass er gar nicht die Schulden zurückbezahlt bekommt, sondern immer die Zinsen, dass er quasi seine Position auch behält. Also dass derjenige, der ihm, dem Gläubiger in dem Fall etwas schuldet, sozusagen gar nicht frei wird. Also was da deutlich wird, ist das Thema Freiheit aus meiner Sicht. Ja, und wir reden ja heute jetzt auch gerade in Corona-Zeiten, jedenfalls die Minderheit redet sehr intensiv über das Thema Freiheit. Und das hängt für mich ganz entscheidend damit zusammen. Ja? Und dann auch mit der Finanzverfassung. Also da hast du schon einen Punkt. Allerdings ist es, glaube ich, nicht so einfach und ist schon ein bisschen komplexer. Einerseits, andererseits, ne, so wie ich es gerade gesagt habe, könnte es auch ganz einfach sein. Ne? Denn wenn man sich überlegt, wenn die Zinsen weg wären, wenn es die nicht gäbe, Punkt eins. Und Punkt zwei, wenn denn der Gläubiger immer ein Interesse daran hätte, dass er seine Schulden sozusagen zurückkriegt und derjenige dann frei wird, dann hätten wir vielleicht ein anderes Spiel.
Was heißt damit, also ich meine letztendlich, wenn man es einmal so sieht, all diese Zinsen plus Zinseszinsen, die können ja niemals zurückgezahlt werden, weil es so viel Geld ja gar nicht gibt. Und was ist jetzt der Punkt? Du meinst, die Leute, die das Geld verleihen, werden uns gerne weitere Kredite geben, auch gerne mit weiteren Zinsen, weil wir dann von ihnen abhängig sind.
Das ist eine Hypothese, ja. Und wenn du mal schaust, ja, also wie viel macht eigentlich, keine Ahnung, du leihst dir 100.000 Euro, ja, und über einen Zeitraum X zahlst du so und so viel Zinsen. Wie viel du dann, keine Ahnung, 4% Zinsen, ja, über 10 Jahre, weiß ich jetzt gar nicht im Kopf, kann man schnell ausrechnen, aber am Schluss dazu 20.000, 30.000 Euro mehr als die 100.000. Das ist auch ganz einfach nur dafür, dass du das Geld kriegst. Und jetzt, wenn du das Geld nicht zurückzahlen kannst, dann könnte jetzt der Gläubiger hergehen, könnte irgendwas pfänden und so weiter und so fort, aber er könnte auch ein Interesse dran haben, einfach, du zahlst du halt, nimmst neue Schulden auf, nur um die Zinsen wieder abzuzahlen. Ne? Also dieses Zinsspiel, ja, das ist das Zinsspiel. Ja.
Genau. Darf ich auch noch kurz, also unter überlebensphilosophie.de, da war mal jemand so nett und hat sich mit dem Thema Zinssystem befasst. Und er hat da ein kurzes Zahlenbeispiel. Er sagt, 1990 hatte Deutschland 583 Milliarden Euro Schulden. Geht man von einem Kredit aus mit 4% jährlichen Zinsen, dann hat man 2014 Schulden in Höhe von 1.379 Milliarden angehäuft. Zieht man davon eine jährliche Inflationsrate von 2,8% ab, welche das Geld ja entwertet, muss Deutschland nach 24 Jahren 32% mehr Geld zurückzahlen, als es sich eigentlich geliehen hat. Das führt gemeinsam damit, dass immer neues Geld geliehen werden muss, um die laufenden Kosten zu decken, zu einer exponentiellen Verschuldung. Und es ist ein haarsträubendes Problem, denn das Wirtschaftswachstum, welches die Schulden auffangen müsste, wächst nur linear. Daher verschlechtert sich die Situation der meisten Staaten von Jahr zu Jahr.
Ja, ne, so ist es. Also irgendwann überlaufen die Zinsen, die Schulden und das Geld ist schon verdient sozusagen. Es geht gar nicht um die eigentliche Schuld, sondern der Preis ist schon längst bezahlt, aber du bist nicht frei.
Genau. Und die Frage ist, wem quasi haben wir uns versklavt? Und ich würde sagen, das ist eindeutig der Finanzadel.
Naja,
also jetzt schauen wir mal an. Hier, ich habe mir mal Vermögen in Milliarden US-Dollar eine Liste der ersten 25 Milliardäre ausgedruckt. So. Nummer 1, Jeff Bezos mit 147,4 Milliarden US-Dollar. Wen haben wir da anstelle von Nummer 2? Bill Gates aus den USA mit 106,4 Milliarden US-Dollar. Und dann auf Platz 4 Mark Zuckerberg, Warren Buffett, auf Platz 5 mit 68,9 Milliarden Euro. Ja, und der Elon Musk, der uns jetzt mit seinen 5G-Satelliten beglücken möchte, der ist da, also in der Statistik, noch auf Rang 37.
Ganz viel Geld. Ja, ich will den mal ein bisschen raushalten, gerade aus der Ecke. Also das sind alles furchtbar reiche Leute. Kann man alles kritisieren, aber das ist nicht das, worum es geht. Es sind ja nicht unbedingt die, in Anführungsstrichen, Geldverleiher. Die zeigen sich ja gar nicht so offen. Ich meine, dass diese Milliardärsliste ist ganz schön, ja. Also in Wahrheit, jetzt sind es hier dann 1500 Milliarden US-Dollar, ja, die jetzt haben. Diese 25 Personen haben 1500 Milliarden. Das ist ganz schön, das klingt auch toll und kann man jetzt schön projizieren. Jetzt kritisiere ich dich ein bisschen, ja. Aber das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist das Finanzsystem. Der Punkt ist auch diejenigen, die sozusagen an der Geldverleiherecke sitzen. Und Bert Brecht hat mal gesagt, was ist eigentlich schlimmer, eine Bank gründen oder eine ausrauben? Ja, die Frage kann ich bis heute nicht wirklich beantworten. Sondern der Punkt ist, und wo kommt das Geld vor allem her? Wo wird es geschöpft? Kann man übrigens irgendwann schön ein Buch von dem Herrn Varoufakis nachlesen, an den erinnern sich vielleicht einige noch, diesen griechischen, etwas verrückten Finanzminister, der dann weggemobbt wurde. Gibt es ein ganz gutes Buch, wie er seiner Tochter das erklärt, wie das anfängt. Also am Schluss haben wir ein paar Leute, die drücken aufs Knöpfchen. Und eine Bank kann ja heute Geld verleihen, ohne dass eine Wertschöpfung dahinter ist. Ne? Also das ist, die muss dafür, ich übertreibe jetzt auch, bitte alle nachsehen, muss dafür nicht arbeiten, sondern die drückt aufs Knöpfchen und dann leiht sie dir Geld und sagt, okay, liebe Larissa, hier hast du 100.000, aber ich habe das Geld jetzt so geschöpft, aber du zahlst mir das bitte nur zurück mit Zinsen. Und da beginnt es sozusagen, ne? Da beginnt dieses Spiel. Und du hast gerade gefragt, wie lange geht dieses Spiel eigentlich gut? Naja, das geht so lange gut, solange die Leute daran verdient haben. Irgendwann ist es denen auch fast egal. Ja, denn, aber du bist nicht frei. Wenn das Spiel irgendwann zu Ende ist und der Laden zusammenkracht, sind ja die Schulden nicht zwingend weg.
Genau, und das ist jetzt der Punkt. Also du hattest es so schön gesagt, okay, die mögen zwar Geld haben und das Thema ist der Zinseszins. Ja, und jetzt stellt sich die Frage, warum tut niemand mal die Menschen darauf hinweisen, es ist der Zinseszins, der hier quasi ein Fehler im System ist, der quasi nicht funktionieren kann auf Dauer, weil exponentiell und linear. Und das tut sich irgendwann wie so ein See, wenn du ständig nur einen gewissen Zufluss hast, aber dann der quasi auf der anderen Seite der Finanzadel in dem Sinne das Geld nach oben rauspumpt mit Zinseszinses, irgendwann ist dann der See leer. Und das ist ja auch so schön bei dem Plan B so gesagt, dass in dem Sinne der Zinseszins die Umverteilung des Geldes von fleißig nach reich ist. Das heißt, die Reichen bekommen immer mehr Zinsen. Und die Armen, die dürfen, also was heißt dann, er sagt, also die Fleißigen ist natürlich umso mehr, die müssen ihre Arbeitskraft für Minimallohn verkaufen. Und ja, und das ist der Krux, also das ist die Krux, dass es in dem Sinne, dass das Geld von unten quasi förmlich abgepumpt wird in die oberen Gefilde. Und dann gibt's nämlich noch was Nettes, das Wichtigste, was es im Staat gibt, was quasi eine Demokratie oder dass das Volk mitsprechen kann, gibt, ist eine freie Presse. Und in dem Moment, wo die Presse nicht mehr frei ist, ist es eine hast du eine Meinungsdiktatur. Das heißt, und vor allen Dingen, das sagt auch so schön sogar der Rainer Mausfeld, ich habe auf der Homepage bei radio-überhaltung.de einen Link auf sein Video gesetzt, Demokratie im 21. Jahrhundert. Und da sagt er so schön, dass Demokratie und Kapitalismus, dass es sich widerspricht, das geht einfach nicht. Denn wenn das Volk Macht haben soll, also seine Meinung kundtun soll, dann muss es informiert sein. Wenn es allerdings aus den Medien keine Informationen bekommt, die verwertbar sind, weil es die einfach in falsche Relationen gesetzt werden und dann eher desinformieren als informieren und Angst schüren, dann ist das Volk, das sagt der Rainer Mausfeld so wunderschön, auch in seinem Buch Angst und Macht, ist das dann wundervoll leicht regierbar. Noch nie war das Volk so leicht regierbar wie jetzt, weil die Medien halt den Großkonzernen gehören oder den Menschen, die viel Geld haben, die bezahlen halt die Medien und die öffentlich-rechtlichen sind auch gut gesponsert, soweit ich das mitbekommen habe. Und dann ist das Volk quasi gehorsam von alleine. Und das ist heute so Meinungsmanipulation, die kein Mensch mitbekommt. Michael, du hast ein Grinsen im Gesicht.
Ja, also ich bin ja immer hier, um dich ein bisschen zu bremsen.
Ja, und das ist gut.
Du hast du jetzt zugespitzt. Wir waren ja vorher sozusagen jetzt erstmal bei dem Finanzsystem. Und das ist so und wie es ist. Und das ist schon lange so. Wir kennen ja auch die Geschichte von Jesus und der den Tempel geräumt hat mit den Geldverleihern. Ne, weil das einfach, wie soll ich sagen, also das ist nahe an einer Untat an den Menschen. Ich will das jetzt so, also mit den Zinsen und Zinsen.
Ja, und man soll sein Geld nicht im Schlaf verdienen, hat er auch mal gesagt. Oder stand irgendwo in der Bibel.
Und jetzt haben wir das Thema. So, und das ist jetzt so, ja, Geld regiert die Welt. Jetzt ist aber die Frage, jetzt hast du Presse angesprochen. Wir reden ja auch ein bisschen über Gemeinwesen, über Plan B, wie könnte die Zukunft aussehen. Und natürlich spielt die Presse eine ganz große Rolle, das sieht man aktuell. Ja, es ist quasi die vierte Gewalt im Staat oder in einem Gemeinwesen, weil also sowohl du und ich, wir beziehen ja unsere Informationen aus irgendeiner Quelle, ob die jetzt gedruckt ist, ob die jetzt soziale Medien sind oder sonst was. Das heißt, die Information, wo du überhaupt Sachinformationen herkommst, die ist natürlich ganz entscheidend. Es hat ja nicht jeder sozusagen Eingebungen. Und da beginnt es dann. Ne? Wenn wir so ein Finanzsystem haben, braucht das natürlich auch eine gewisse Erhaltungskraft. Und dafür sind Medien ganz sicher hilfreich. Und das ist überhaupt eins der Grundthemen. Ne? Und jetzt ist es so, dass die, also für ein Gemeinwesen, ne, heutzutage. Ne? Und jetzt wissen wir, ne, dass die Hauptmedien, die gehören jetzt genau diesen Milliardären, die du angesprochen hast. Und dann gibt es noch ein paar, die tauchen da gar nicht auf. Die haben vielleicht sogar noch viel mehr Geld. Da gibt's jede Menge Entitäten, so will ich die mal nennen. Und natürlich, diejenigen, die ein Interesse an dem System haben, die brauchen die Presse auch. Und denen gehört sie ja auch. Ob das Google ist, ob das Facebook ist, ob YouTube, Twitter, tut sich ja auch der gute Herr Trump gerade schwer. Und da sehen wir, dass das sehr schillernd ist. Und man muss sehr genau hingucken, was da passiert. Also ohne freie Presse, ich rede zu viel, ohne freie Presse, wird es nicht gehen. Und die Frage ist, wie kann das gelingen? Ja, also wie können wir da hinkommen? Ich weiß es im Moment auch nicht. Ich habe ein paar Ideen, können wir gleich drüber sprechen. Aber das ist ganz entscheidend. Und man muss dann auch drüber reden, was berichtet so eine Presse überhaupt auch.
Ja, also darf ich jetzt mal so als an sich erstmal so Plan B ein wenig ins Spiel bringen. Und zwar, da geht es jetzt erstmal darum, wieder mal um den berühmten Zinseszins als Fehler im System. Und da wurde ist schon von 2011, dieser Plan B, und zwar von Andreas Popp und Rico Albrecht. Und da wird mal eine kurze Rechnung aufgestellt. Ein durchschnittlicher Haushalt gibt jährlich ca. 25.000 Euro für seinen Lebensunterhalt aus und bezahlt somit Jahr für Jahr rund 10.000 Euro Zinsen, sofern er auf der anderen Seite keine Zinseinnahmen hat. Verfügt der Haushalt über ein rentabel angelegtes Vermögen in Höhe von etwa 500.000 bis 1 Million Euro, dann fließen ihm Kapitalerträge zu, aus denen er seinen Zinseszins ohne Arbeit bestreiten kann. Hat ein Haushalt jedoch kein Vermögen, so muss er unterm Strich Zinsen bezahlen, auch wenn er eigentlich gar nicht verschuldet ist. Und wenn wir jetzt halt mal sagen, dass eben diese 10.000 Euro Zinsen, die in diesem jährlichen Lebensunterhalt schon mit drinnen sind, also der Zinsanteil, der sich in unseren Lebenshaltungskosten verbirgt, liegt heute bei rund 40%, dann kommt da eine ganz schöne, nette Summe zusammen, wenn man das dann quasi mal auf das ganze Volk überträgt. Also wenn man jetzt mal sagen würde, okay, alles klar, hier kommen jetzt erstmal, ihr müsst keine Zinseszinsen mehr zahlen. Und wenn man das dann mal hochrechnet, also wenn man sagt 10.000 Euro, davon sind 40% Zinsanteil, und dann wären das, also 2011 wäre das dann eine Größenordnung von 400 Milliarden Euro pro Jahr, über die man einmal sprechen sollte, anstatt sie für selbstverständlich hinzunehmen. Und beispielsweise könnte dann aus dem Plan B ein Teil davon für das bedingungslose Grundeinkommen genutzt werden. Ja, und das bedingungslose Grundeinkommen ist quasi Punkt 3 von dem Plan B. Der Punkt 1 wäre fließendes Geld. Also das heißt dann so viel wie, es gibt keinen Zinseszins, aber das Geld fließt, weil jemand, der sein Geld im Fluss hält, bekommt dafür quasi Gebühren von demjenigen, der sich das Geld ausleiht. Das würde bedeuten, dass das Geld quasi, dass es einen Anreiz gibt, sein Geld im Fluss, dass es im Fluss ist, weil dann quasi dafür Gebühren, aber keine Zinsen fällig sind.
Das wären aber negative Zinsen. Okay, erzähl mal weiter.
Okay, genau. Als zweites und vor allen Dingen, was auch immer wieder erwähnt wird, dieser Plan B, und der könnte quasi den Kapitalismus, wie er bisher ist, nahtlos ablösen, und zwar friedlich, wenn, aber wirklich nur wenn, alle vier Komponenten auch wirklich so umgesetzt werden. Also beispielsweise, wenn da ein soziales Bodenrecht mit drinnen ist, als Punkt 2. Und soziales Bodenrecht heißt, jeder behält sein Grund und Gut. Und anstatt einer Grundsteuer, die man entrichten muss, wenn man halt Grund und Boden hat, bezahlt man dann einfach dann in dem Sinne eine Art Abgabe, aber in dem Sinne wird die dann abgerechnet von dem Wert des Bodens, den man besitzt. Und ja, also das habe ich noch nicht so richtig ganz verstanden, aber vielleicht finde ich noch mal raus, was das bedeutet. Aber es heißt, keiner verliert seinen Grund und Boden. Jeder darf das behalten, was er hat, und hat dann quasi, muss keine Grundsteuern mehr zahlen, sondern es gibt dann auch eine Art, in dem Sinne Steuer in Anführungszeichen, aber die wird dann quasi anders berechnet. Und aber da, das weiß ich auch noch nicht genau. Also ich fand es sehr interessant an sich. Also wichtig wäre halt einfach nur, dass jeder weiß, keiner verliert seinen Grund und Boden. Es bleibt alles so, wie es ist, wenn dann mal der Plan B eintritt. Drittens wäre das bedingungslose Grundeinkommen, was halt auch meines Erachtens wichtig ist, weil viele Menschen machen heute Jobs, die komplett für die Füße sind, jetzt mal gelinde gesagt. Man, als Beispiel wurde genommen, so Bürokraten in der Finanzverwaltung, die will man auf keinen Fall in dem Sinne, ja, die machen Arbeit, die machen nur Steuerpapier, also die machen nur Papier und Steuerkram, und den könnte man sich eigentlich sparen, und die sind dann auch nicht arbeitslos, weil die würden ja dann, wenn alles greift, das bedingungslose Grundeinkommen erhalten und könnten dann sinnvollere Tätigkeiten machen. Also, und vor allen Dingen meines Erachtens ist dieses bedingungslose Grundeinkommen, was an wirklich keine einzige Bedingung geknüpft ist, weil es jedem Menschen rechtmäßig einfach zusteht, dass dieses, das ist bedingungslos, weil viele sagen, auch sobald du mal ein bedingungsloses Grundeinkommen hast, ist der Staat, bist du dem Staat ausgeliefert und verpflichtet und schuldest dem irgendwas, wie jetzt bei Hartz IV, dass du halt ständig irgendwas beweisen musst. Nein, kein Mensch muss das beweisen, jeder Mensch bekommt von sich aus für seine Grundsicherung ein bedingungsloses Grundeinkommen, und das Geld wird auch nicht mehr von privaten Banken gedruckt, sondern von, ja, von einer Zentralbank, die unabhängig ist, also von einer Staatsbank, die unabhängig ist von privaten Geldgebern, und die in dem Sinne dann auch keine Zinseszinsen mehr verlangen muss, und irgendjemand, die sich auch nicht mehr verschulden muss. Und die wird auch nicht von Politikern reagiert, weil es wird auch so schön bei Plan B erwähnt, dass die Politiker quasi eine negative Selektion sind, also die Spitzenpolitiker. Da kommt nur durch, wer der beste Schauspieler ist, wer am gerissensten ist und wer am besten lügen kann und seine Schäfchen ins Trockene bringt. Und diese Menschen dürfen keine Verantwortung haben oder dürfen nicht eben für sowas Verantwortung übernehmen, also sprich für unsere Finanzen. Und ja, und als vierter Punkt beim Plan B gibt es dann die freie Presse, die halt, wie gesagt, sehr wichtig ist, weil wenn die Menschen keine Informationen bekommen, glauben sie dem, der am meisten Angst macht. Und ja, und das ist natürlich verheerend, weil dann, das sehen wir ja im Moment, wer am meisten bezahlt, wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe, und der darf dann halt in den Medien das präsentieren, was für ihn maßgeblich ist, und das ist natürlich fatal dann für die Bürger, wenn sie keine andere Möglichkeit bekommen, dass sie sich informieren können. So, Michael.
Also wiederhol doch nochmal die vier Punkte und dann sage ich ein bisschen was dazu, und ich hätte da auch ein paar Kritikpunkte.
Okay, alles klar. Also erstens fließendes Geld.
Ja, fließendes Geld, das klang ganz gut, fand ich, denn das ist schon interessant, mal zu überlegen, wie wären eigentlich die Lebenshaltungskosten, wenn der Zinsanteil nicht drin wäre. Und es geht immer um Zins und Zinseszins. Also das finde ich interessant. Und dann zu überlegen, was kann man mit dem Geld machen. Ja, das ist so ein, finde ich, das finde ich einen interessanten Punkt. Den kann man sicherlich mal näher treten. Was mich ein bisschen stutzig macht, ich springe mal jetzt über den zweiten Punkt zunächst weg, das war das mit dem Grund und Boden, ist das mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Du brauchst ja immer, also da bin ich jetzt eher ein bisschen vielleicht kontra zu dir, du brauchst irgendeine Wertschöpfung. Und am Schluss musst du diese Wertschöpfung irgendwie gerecht verteilen. Also da muss irgendeiner sitzen, der muss das machen. Ja? Und da geht schon los. Und da kommen wir eigentlich sozusagen in die Staatsorganisation rein, in die Gemeinwesenorganisation. Wer macht das, nach welchen Kriterien, wer bestimmt die Kriterien? Und du brauchst Leute, die wertschöpfen.
Ja? Also was verstehst du das genau unter Wertschöpfen?
Naja, es muss einer, also wertschöpfen heißt, dass ich was habe, sozusagen, ich nehme jetzt mal ein Gut, ja, wie Geld, wo ich was anderes dagegen eintauschen kann. Ja, sozusagen. Also man kann jetzt natürlich Wirtschaft und Gemeinwesen noch ganz anders denken, aber sowas Ähnliches wie Geld, sage ich jetzt mal. Ja, vielleicht ist es auch nur sowas Ähnliches. Ja, so, und dafür brauche ich einen Wert. Ja, und wir haben ja heute das Problem, dass sozusagen sich das Geld von der Wertschöpfung gelöst hat. Das kommt ja noch dazu, ist noch ein weiteres Problem. Ja, also früher entsprach ja dem, was, also dem Geld entsprach ja auch eine Wertschöpfung. Da wurde entweder dafür gearbeitet, ja, oder da war Gold hinterlegt oder sowas. Das haben wir ja alles gar nicht mehr. Also ich will zurück zu dem Punkt mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Mir gefällt daran genau das nicht, was du gesagt hast, nämlich es muss irgendeiner organisieren, es muss nach bestimmten Kriterien gehen und du musst es sozusagen vielleicht auch in irgendeinem Gebiet auch eingrenzen. Und dann, ja, also jeder, der den Finger streckt, muss sozusagen auch berechtigt sein, es zu bekommen. Und da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie das vernünftig organisiert ist.
Meinst du jetzt in dem Sinne, wenn jetzt beispielsweise viele Leute dann hierher nach Deutschland kommen und sagen, wir wollen jetzt Grundeinkommen, wir sind jetzt hier oder...
Also auf irgendeine Art musst du es vielleicht eingrenzen. Du brauchst eine Wertschöpfungsgemeinschaft. Ja, sozusagen, du dann musst es ja wieder verteilen. Du musst ja irgendwas schöpfen, was du wieder verteilst. Du musst das Tauschmittel ja wieder sozusagen in den Umlauf bringen. Ja? Das ist das eine. Also ich will dir jetzt, das kann man stundenlang diskutieren. Nochmal zurück zu dem ersten. Und das hängt aber zusammen mit dem, woraus wird es finanziert? Es wird finanziert aus dem frei fließenden Geld, hast du vorher erzählt. Und da war dieses Thema drin, wo ich gleich ein bisschen gezuckt habe, ne? Sozusagen diesen Anreiz, das Geld fließen zu halten. Das ist ein sanfter Zwang und ich weiß nicht, ob das besser ist.
Das ist eine Belohnung.
Als die Zinsen, die wir heute haben. Ja? Und da muss ich auch sagen, das gefällt mir auch nicht. Ne? Sozusagen, wer veranlasst das, dass ich das so tun muss? Also wir kommen immer wieder egal in welches System du reingehst, ob das jetzt Plan B ist, die anderen Punkte spreche ich gleich noch an. Ja, also da sind so Punkte drin, wo es aus meiner Sicht dann plötzlich auch sehr unfrei wird. Ich sage das auch mal ein bisschen kritisch. So, und der vierte Punkt, Presse, da würde ich gerne gleich noch ein bisschen drüber reden. Vor allem deshalb, auch so ein bisschen, wie könnte es alternativ aussehen, so im Vergleich zu heute. Und das ganze heutige System ist halt eben konsumbasiert. Ja? Und da schließt sich ja sozusagen der Kreis. Ne? Also sozusagen, ne? Wenn wir jetzt nicht konsumieren würden, so wie wir heute konsumieren, und vielleicht sind wir da auch kurz davor, dann geht das ganze Spiel nämlich auch nicht auf. Ja? Also jedenfalls nicht in dem Maße, wie es heute gespielt wird.
Ne? Also, ja, deshalb, ja? Es wird ja auch gesagt, dass quasi dieses ganze Konzept, also dieser ganze Plan B nur funktionieren kann, wenn wirklich alle vier Komponenten in einem System drinnen sind. Du kannst es nicht getrennt voneinander machen. Und wenn du es auf das heutige System beziehst, dann kann das einfach nicht gehen.
Lass mich noch einen Punkt sagen zu dem Grund und Boden-Thema. Auch da. Ja, wir sind ja gar nicht. Wir haben ein tolles Grundgesetz. Ja, ich bin ja ein Fan von dem Grundgesetz, auch wenn es die Politik in den letzten 20 Jahren ziemlich verwässert hat. Aber wir haben einerseits das Eigentum verpflichtet. Das ist so Grund und Boden. Ja. Und wir haben aber immer die Sozialbindung von dem Eigentum. Ne? Die haben wir durch so bescheuerte Sachen, Entschuldigung, wie Denkmalschutz, nicht bescheuert, ich nehme es zurück, ja, das ist auch Sozialbindung. Aber eigentlich ist das Eigentum in Deutschland immer gemeinwohlbindend gedacht. Und wir haben sogar sozusagen den Artikel 15 im Grundgesetz. Ja, und ich lese mal vor, Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, ja, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum überführt werden. Ich verkürze es mal. Oder in andere Gemeinwirtschaft
genau, überführt werden. Genau, und es wird in Plan B auf Seite 18 auch so schön erwähnt. Laut Grundgesetz Artikel 20 Absatz 2 hat die Staatsgewalt vom Volke auszugehen. Demgegenüber steht heute ein Finanzsystem, welchem genau nahezu das gesamte Volk überhaupt nicht, also Laut Grundgesetz Artikel 20 Absatz 2 hat die Staatsgewalt vom Volke auszugehen. Demgegenüber steht heute ein Finanzsystem, von welchem genau das gesamte Volk überhaupt nicht profitiert. Wenn alternativlose Rettungspakete vom Volke zwangsweise abverlangt werden, dann geht die Staatsgewalt nicht eben vom Volke aus. Die Vorgaben des Grundgesetzes sind hierdurch bereits verletzt. Okay, das war jetzt nicht der Satz, den ich wollte, sondern ich wollte eigentlich den Satz zeigen, der sagt, dass der Grundbesitz dem Allgemeinwohl dienen sollte. Und wenn er nicht dem Allgemeinwohl dient, dann könnte man... Okay, erzählst du das nochmal?
Ja, also das ist das, was ich gerade sagen wollte. Ah. Also wir haben eigentlich eine tolle Spannbreite in Deutschland in der Verfassung. Ja, und das ist jetzt so die Frage, wie organisiert man das mit dem Grund und Boden? Weil am Schluss leben wir alle irgendwie auf irgendwas und wir machen was damit. Wir brauchen immer noch ein bisschen Landwirtschaft. Wir brauchen vielleicht immer noch ein bisschen, vielleicht zukünftig weniger, aber Fläche, um was zu produzieren. Im Moment gehen wir ja auch in der New Economy rein. Das heißt, es wird gar nicht mehr so Flächen, Boden mit Boden produziert, sondern mit anderen Produktionsmitteln, die virtueller Natur sind. Also das neue Grund und Boden wären ja sozusagen die Server, sage ich mal, ja, und Übertragungswege. Ja, auch da haben wir ja auch Dinge und da kümmert sich ja kaum einer drum, bis hin zum Weltraum quasi. Ne,
indem ja, genau, da müsste jetzt auch eigentlich ein neues Recht her, bevor da wieder alles mit Satelliten und 5G voll...
In dem da auch produziert wird. Ich wollte nur sagen, wir haben eigentlich gute Möglichkeiten im Grundgesetz da hinzukommen. Das wissen nur wenige Leute und wir müssen eben auch ein bisschen uns erheben und uns drum kümmern. Und dann geht das schon. Also ich wollte auf die 4 Punkte Bezug nehmen und... Vielleicht können wir gleich noch ein bisschen über Presse sprechen. Also ich sehe ein paar Punkte sehr kritisch. Ja, also das mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, da habe ich so ein bisschen meine Bedenken. Das mit dem fließenden Geld auch. Aber was Grund und Boden anbetrifft, haben wir schon interessante Konstruktionen. Und die sollten wir uns angucken, vor allem vor dem Hintergrund der New Economy. Wir dürfen das nicht denken in diesen alten Bildern, ja, so wie rauchende Fabrikschlote und irgendwie sowas, sondern wir gehen hier in die New Economy. Und da wird es wichtig. Denk an Google. Wem gehört Google? Ja. Wem gehören die ganzen Masten, die Sendemasten, die 5G-Masten und so weiter und so fort, die dann hier sozusagen die New Economy machen? Darüber müssen wir uns Gedanken machen. Da wird das Geld verdient. Da geht das hin. Und da finde ich, machen wir uns im Moment ein bisschen, also ich sehe da, lese da zu wenig.
Ja gut, also ich meine auf jeden Fall, da bekomme ich überhaupt keine Informationen. Ich würde gerne mal wissen, wo stehen überall 5G-Antennen in Deutschland. Und da gibt es natürlich so eine schöne EMF-Datenbank. Aber wenn ich dann da draufklicke, dann sehe ich nur Höhe, Errichtungsdatum und irgendwelche Zahlen. Ich würde gerne wissen, was für eine Antenne ist es, von welchem Betreiber ist sie und mit welcher Sendeleistung strahlt sie. Und das würde ich gerne mal wissen. Aber das bekomme ich da aus dieser Datenbankquelle nicht raus. Und für mich geht es halt wirklich darum, also wir bräuchten wirklich erst einmal eine Weltentschuldung und dann von mir aus können wir uns aufgrund von dem Grundgesetz frei arbeiten und dann halt schauen, ob das Plan B ist oder nicht. Also auf jeden Fall finde ich, im Moment wird ja auch ziemlich viel zerstört im Rahmen der Wirtschaft. Jeder sagt Wirtschaftswachstum und für die Wirtschaft werden dann die Wälder abgeholzt, werden also alles im Namen von Arbeit wird heute quasi zerstört, von Bäumen bis also da denkt keiner mehr an die Natur. Also es geht nur um Profit und um Profitmaximierung. Und wie es der Erde dabei geht, wird nicht gefragt. Und das ist nur dann, wenn die Menschen halt Angst um ihr Auskommen haben. Die wollen ja arbeiten für ein Einkommen, aber das müssten sie eigentlich nicht. Für mich war das wirklich wichtig, dass die Menschen angstfrei leben können durch ein bedingungsloses Grundeinkommen und sich nicht versklaven müssen, nur damit ihre materiellen Bedürfnisse befriedigt sind. Weil dann würden sie nämlich wirklich auch mal auf die Idee kommen, dass sie nicht nur auf ihre materiellen Ebenen dass sie nicht nur die materiellen Ebenen absichern, sondern halt auch wirklich mal sich weiterentwickeln auf Bewusstseinsebene, ohne die es auch keine Freiheit und Demokratie geben kann. Ohne die Menschen gibt es keine Demokratie, wenn sie nicht das entsprechende Bewusstsein haben. Dann landen wir schleunigst wieder im Kapitalismus. Reloaded.
Ja, da waren jetzt viele Punkte von dir drin und ich stimme nicht allen zu. Ne? Weil es jetzt das mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, für mich ist das eigentlich so ein Angstmuster. Ja? Und ich will dir ein bisschen widersprechen an dem Punkt.
Das ist ja Demokratie, genau. Dass zwei Menschen sich an einem öffentlichen Ort treffen und sich einander sagen, was sie wahrnehmen, was ihnen am Herzen liegt. Das ist Demokratie, gelebte.
Ja. Also die letzten Punkte, da stimme ich dir zu, was das Bewusstsein anbetrifft und auch mal die Freiheit, die wir schon dazu brauchen. Aber die fängt bei mir, ne, das liegt vielleicht an meiner Natur auch, bei dem bedingungslosen Grundeinkommen. Ich werde den Verdacht nicht los, dass das so eine Angstnummer ist. Ich brauche erst Papa Staat, der muss mich sozusagen erstmal so ein bisschen grundfüttern und dann bin ich frei. Nee. Ja? Und also bei mir gehen da sozusagen innerlich alle Alarmglocken hoch. Und man kann es auch gerne anders sehen, ne? Vor allem, wenn man schon sagt, bedingungslos. Ja, wer definiert denn, was bedingungslos ist? Ja, also das ist, für mich ist das etwas, ja, ich sag's ungern, aber das ist für mich so ein bisschen, man wird nicht erwachsen an dem Punkt. Ich weiß, es hängt, das ist nicht so gemeint von den Menschen und da stecken ja auch gute Absichten dahinter. Aber ich warne davor sozusagen, ich glaube, das muss man wirklich gut durchdenken, was heißt das für mich selbst auch. Und wie begebe ich mich da heimlich, still und leise dennoch sozusagen in eine Abhängigkeit? Wir sind alle abhängig voneinander im Gemeinwesen.
Nein, ich bin nicht abhängig, weil ich kann ja jederzeit weiterarbeiten. Und das ist ja auch in der Natur des Menschen. Die werden nicht einfach stilllegen und gar nichts tun, sondern jeder Mensch hat ein Hobby, mit dem er sich gern befasst. Jeder Mensch möchte wachsen. Jeder Mensch hat auch, ja, das Wachstum ist im Sinne der Natur und jeder Mensch möchte sich weiterentwickeln und von daher gesehen, ein Mensch, der halt ja wachsen möchte, der wird auch konsumieren, der wird beispielsweise sich weiterentwickeln, der wird Seminare und Workshops besuchen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, womit sich der Mensch kreativ befassen kann, wenn er denn nicht mit der Angst beschäftigt ist, wie er morgen seine Miete und sein Essen bezahlen kann. Natürlich hast du auf eine gewisse Art und Weise recht mit dem Punkt, dass dieses bedingungslose Grundeinkommen eigentlich ein Mangel ist, weil ich dem Leben nicht vertraue, also aus dem Mangel herauskommt, weil ich dem Leben nicht vertraue und denke, ich kann selber genügend erarbeiten durch meine Fähigkeiten, die ich erworben habe. Aber letztendlich, ich meine, dann müsstest du ja auch sagen, okay, die Menschen, die Rente bekommen, die brauchen wir, ich sage es mal so, die machen ja auch nichts und sind in Rente, aber die haben natürlich auch was dafür getan, ihr ganzes Leben lang. Aber letztendlich würde ich sagen, wäre ein bedingungsloses Grundeinkommen sowas wie ja, Rente von Anfang an. Also wenn ich es mal anders nehme.
Ja, also das steckt nochmal. Ich sehe diesen Punkt kritisch. Ne? Und wir müssen noch viel, viel mehr überhaupt diskutieren. Jetzt vielleicht ist das aber gar nicht Sinn der Sendung. Ne? Also muss ich eigentlich Geld kriegen, wenn ich arbeite? Ne? Also das kann man ja auch schon, diesen Grundansatz sozusagen. Ne? Also ich arbeite was, also dieses mit dem Lebensunterhalt, den verdienen, ne, ist das eigentlich schon überhaupt der richtige Ansatz? Ich weiß, dass Anhänger vom bedingungslosen Grundeinkommen sagen, nee, genau, das ist falsch. Ja. Ich warne trotzdem nur davor, weil am Ende musst du es organisieren und du kommst in dieselben Verteilungsmechanismen rein, die auch heute schon schwierig sind, wenn Leute jetzt sozusagen die Unglück gehabt haben, die krank sind, denen es nicht so gut geht, die auch nicht dieses Bewusstsein haben, was du gerade angesprochen hast, ja, dann kannst du sagen, ja, Pech, ja, mach irgendwas mit deinem Grundeinkommen. Das heißt, du kommst nicht drum herum, sozusagen auch auf eine soziale Art und Weise das Gemeinwesen zu organisieren.
Also, ja, das aber das ist doch, ich meine, und besser als im Kapitalismus.
Das mag sein.
Kann es ja, nur ne? werden. Also
das stimme ich dir zu. Ja.
Also von daher gesehen, also wir können nichts mehr verlieren. Wir haben ja schon sogar sämtliche Grundrechte und Freiheiten verloren. Also ich würde sagen, wir sollten dem Ganzen, egal was jetzt ist, also wir sollten einfach mal was Neues ausprobieren und dem eine Chance geben. Und wenn es Menschen gibt, die so viel Bewusstsein haben, dass sie auch demokratisch Meinungen austauschen und sich in einen Diskurs ergeben und in dem Sinne ja offen sind für andere und gucken, dass es Lösungen gibt, die mit denen alle gut leben können, dann kann es nur bergauf gehen, weil jetzt im Moment das goldene Kalb, das Geld wird angebetet. Also schlimmer geht nimmer in dem Sinne, ja.
Also beim goldenen Kalb bin ich bei dir. Du hast vorher auch ein bisschen gesagt, ja, es geht nur noch um Profit und Naturzerstörung. Ich finde das nicht. Ja, ich finde, da ist ganz, ganz viel passiert in den letzten Jahren. Es geht immer noch schon stark darum, ne? Ich finde, da ist viel passiert und auch da gilt für mich das gleiche Prinzip, ne? Also das ist, da wird manchmal viel gewollt und das Kind auch mit dem Bade ausgeschüttet. Also ich bin halt eher jemand, der, also ich sehe das in dem Punkt nicht so negativ, da sehe ich das eher positiv. Aber was ich wichtig finde, über all das, was wir reden, und das ist der vierte Punkt in dem Plan B und der gefällt mir auch gut. Ja, jetzt nehme ich Stellung dazu, ne? Das ist in der Tat zu überlegen, wie organisieren wir Informationen. Und der neue Grund und Boden ist die Infrastruktur, sowas wie 5G, es sind die Netze, es ist aber auch das Virtuelle sozusagen, es ist der Space, ja, also der der Weltraum und so weiter. Das sind für mich ganz spannende, wichtige Themen. Und wenn das Volk, du hast das angesprochen, wenn wir da die Staatsgewalt nicht drüber haben, die Gewalt, dann kannst du deine Punkte vom Plan B, ja, dann brauchst du einen Plan C mindestens sozusagen. Dann ist Plan B nichts mehr wert.
Ja, ja gut, also
das
Plan
finde
B.
Das ist sehr wichtig. Ja.
Aber letztendlich Plan B, also wohl dosiert eingesetzt und mit Bedacht, da kannst du wirklich sagen, okay, sind ja schon einige Staaten bankrott gegangen, aber die haben das dann so gefahren, dass trotzdem die Volkswirtschaft weitergelaufen ist, weil wir haben ja keinen Mangel an Gütern und auch nicht an Produktion. Wir haben ja eigentlich eher nur das Thema, dass der Zinseszins einfach uns auffrisst und die Schulden immer größer werden und die Leute nicht wissen, wie sollen sie ihre Kredite abbezahlen. Und jetzt durch Corona und die ganzen Konjunkturmaßnahmen und die Schuldenrettungspakete, die geschnürt werden, wird es ja auch nicht weniger. Und das Ding ist, es wird nicht, also je nachdem, wir sind ja jetzt gerade schon wirklich mitten es wird keine freie Meinung mehr in den öffentlichen Medien akzeptiert. Jeder, der sich frei bewegen will, ist limitiert. Religionsfreiheit ist limitiert. Es ist doch letztendlich, so heftig war es noch nie.
Ja, da stimme ich dir ja zu. Ne?
Also schlimmer kann es gar nicht mehr sein, weil die Rechte, die freiheitlichen Rechte sind angeschnitten. Es werden körperliche Androhungen gemacht in Form von Impfungen, die da vorgesehen sind. Also wenn wir jetzt nicht uns auf die Hinterbeine stellen und hingehen und sagen, wir tun jetzt was, dass wir in die Eigenverantwortung kommen, dann sind wir irgendwann nur noch Marionetten, die zu einer bestimmten Anzahl gebraucht werden und alle anderen sollen dann am besten den Planeten verlassen und sich nicht weiter vermehren, wenn ich dann nach Parenthood nach dieser Organisation gehe da.
Also. Ja, also du hast jetzt ein paar Punkte nochmal angesprochen. Also lass uns mal schauen, was passiert jetzt gerade. Ne? Also wir haben dieses bombastische Programm jetzt, was die Bundesregierung auflegen will. Und ist die Frage, ne? Ist das so, das ist auf Konsum gebaut. Ne? Jetzt wollen die Mehrwertsteuer gesenkt werden. Ne? Also das ist, wenn das nicht klappt mit dem Konsum, ich sag das jetzt mal, ne? Das ist das alte System, ne? Dann wird es nicht klappen. Und dann bin ich mal sehr gespannt, weil irgendwo muss der Staat auch wieder zu Geld kommen. Jedenfalls in seiner Systemdenke aktuell. Ja. Also so, und dann ist die Frage, wo kommt das her?
Ja gut, ja. Also letztendlich lasst uns doch einfach mal das Geld wegmachen und sagen, okay, wir gehen jetzt wieder hin und haben die guten alten Tauschgüter. Da gab es ja irgendwie auch mal so einen schönen Satz von wegen Gold ist das Geld der Reichen und Silber das Geld der Gentlemen, Tausch das Geld der Bauern und Schulden und Zinsen das Geld der Fleißigen. Ja. Und wenn ich jetzt aber einfach mal sage, eigentlich, wenn wir jetzt schon mal hingehen, wir haben doch unser Finanzsystem besteht aus Nullen und Einsen. Wenn es mal nach futuristischen Menschen geht, haben wir irgendwann nur noch virtuelles Geld. Dann irgendwann, warum streichen wir die Nullen und Einsen nicht weg und finden einfach einen Schlüssel, dass quasi alles, was jetzt sowieso schon produziert und am Laufen ist, die ganzen Güter einfach ausgetauscht werden. Also dann letztendlich wichtig ist einfach nur, dass die Wirtschaft die Möglichkeit hat, dass sie produzieren kann, dass die Menschen freiwillig arbeiten gehen, weil sie da einen Sinn drin sehen und am Ende jeder seine Lebensmittel kaufen kann und das tun kann, was für ihn stimmig ist. Das ist meines Erachtens sowieso alternative Währungen finden. Ich fand den Film sehr schön, Das Wunder von Wörgl, wo in den Krisenzeiten einfach so ein kleines Dorf seine eigene Währung eingerufen hat und das dann auch funktioniert hat, bis es dann denunziert wurde und dann verboten wurde. Also ich meine, die Lösung liegt sowieso auf der Dezentralisierung, auf der kommunalen Ebene, dass die Menschen immer mehr kommunal organisiert sind und für sich, für ihren Stadtteil Verantwortung übernehmen und sich nicht alles von Vater Staat aufoktroyieren lassen. Es geht um eine Auswahl, dass halt in dem Sinne auch Menschen in die Politik kommen, die halt schon eine gewisse Bewusstseinsreife haben. Und da müsste es auch ein Positivselektionsverfahren geben, dass nicht einfach jeder wild gewordene Mensch, der halt auf Kosten von seinem Minderwertgefühl da jetzt kommt, das kompensieren will und Macht und Reichtum haben will, weil das ist es letztendlich. Also Menschen, die Macht und Reichtum brauchen, die sind unglückliche Personen innen drinnen. Die haben nicht das erfahren, was wirklich ein glückliches Leben ausmacht, bedingungslose Liebe. Liebe. Und ja, das hört sich jetzt ein bisschen pauschal an und ein bisschen romantisch, aber ein Mensch, der sich selbst angenommen hat, der in seinem wahren Selbst ruht und eben nicht genormt ist nach den Funktionalitäten oder nach dem, was erwartet wird von ihm, sondern der erkannt hat, worauf es wirklich ankommt, auf sein Herz hören. Weil das sagt ja der Rainer Mausfeld auch so wunderschön in seinem Buch. Wir Menschen sind eigentlich von Natur aus soziale Wesen. Und wir wollen kooperieren. Diese Sichtweise, dass der Stärkere die Macht hat oder der mehr Reichtum hat, das ist nur, wenn wir daraufhin konditioniert werden. Von Natur aus wollen wir eigentlich miteinander kooperieren, wollen wir teilen. Und das ist wirklich wichtig, dass die nächsten Generationen einfach eine andere Herangehensweise haben, dass die nicht nur auf ihr Denken, auf das, was konditioniert wurde, das Wissen, was in den Schulen vermittelt wurde, damit sie konform sind, damit sie ja gute Konsumenten werden, dass sie eine andere Ausbildung bekommen, dass sie halt auf ihr Herz hören, auf ihre Herzensstimme und auf das Miteinander mehr achten. Die Zeitqualität ist da. Dafür haben wir wahrscheinlich jetzt die Krise, damit die Menschen aufwachen und eben eine neue Art und Weise des Miteinanders, eben einen Humanismus anstatt einen Kapitalismus leben können. Da geht es hin. Aber der Übergang ist halt so die große Herausforderung. Und da, finde ich, ist es einfach wichtig, dass wir den Mut haben. Und auch wenn etwas uns jetzt noch nicht plausibel erscheint und noch nicht so richtig trocken und wasserdicht erscheint, dass wir es einfach ausprobieren. Weil sonst, da kann natürlich was passieren, was unvorhergesehenerweise kommt und unser Konzept erstmal aus der Bahn wirft. Aber deshalb, wenn da Menschen sind, die schöpferisch denken und die halt das nicht, die Lösung nicht aus der Vergangenheit beziehen, sondern eben aus sich verbinden mit sowas, was ich kosmische Intelligenz nenne oder Feld des unbegrenzten Potenzials, dann kommen da Lösungen, mit denen wir jetzt noch gar nicht rechnen können, weil wir halt einfach dann offen sind für andere Möglichkeiten, die da sich in dem Zeitgeschehen auftun. Und ich finde, das Wichtigste ist jetzt erstmal, dass das Volk wach wird, sich aus alternativen Medien informiert. Ich muss sagen, Michael, kennst du außer Telegram noch irgendwo eine Plattform, wo ich Informationen herbekomme?
Ja, es gibt schon noch ein paar andere. Also das ist der zentrale Punkt, ne? Wenn wir uns als Gemeinwesen jetzt neu organisieren wollen, du hast von kommunaler Ebene gesprochen, brauchst du Austausch über Medien, du brauchst Information. Und das wird essentiell sein. Deswegen habe ich vorher auch so darauf abgehoben, ne, dass diese Strukturen sehr wichtig sind. Und konkrete Antwort, ja, es gibt andere Videoplattformen als YouTube, kleinere, ja, Dailymotion zum Beispiel.
BitChute ist... Ja, BitChute. Da gibt es beispielsweise Waxed One und Waxed Two.
Es gibt schon so auch eigene Kanäle. In England entstehen gerade auch ein paar. Ja, aber das ist ein Thema. Ja. Wird auch ein Thema werden, dass Entscheidungsprozesse transparent werden. Also wenn Entscheidungen getroffen werden, ne, also so wie jetzt im Parlament oder was hinter den verschlossenen Türen stattfindet, ja, in Ausschüssen und so weiter. Also wir brauchen eine ganz, ganz umfassende Reform des Gemeinwesens. Da gibt es viele, viele Punkte zu diskutieren.
Und andere noch, Bildung.
Ja, aber nochmal, das Entscheidende wird sein, jetzt auch in der Technik, in dem Zeitalter, in die New Economy, wo wir reingehen, wie behält das Volk sozusagen, ich bleib mal bei dem, was du vorher gesagt hast, wie halten wir die Hand auf die Medien? Und das müssen wir noch organisieren. Das war mal gut gedacht mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich sag mal, das war mal gut gedacht, ja. Das ist schon sehr stark, da kommen wir in die Parteiendemokratie rein und. Deswegen passiert das auch so wie heute, weil das letztendlich der verlängerte Arm der Politik ist und die Politik hängt wieder sozusagen an anderen hinten dran. Ne? Also das ist so eine Linie und die müsste man durchbrechen.
Also dann hätte ich jetzt mal so eine Idee. Dann sollen sich die Leute in den einzelnen Stadtteilen jetzt versammeln und quasi jeder einzelne Stadtteil sollte hingehen und einmal in der Woche seine gesammelten Informationen aus seinen Netzwerken mitteilen und dann austauschen. Und das sollte dann auf der Homepage von diesem Stadtteil dann mitkommuniziert werden, was da aus diesem Informationspol rausgekommen ist. Weil ich kann mir im Moment nichts anderes vorstellen, außer bei Telegram in den diversen Kanälen. Also bekomme ich keine Informationen, die alternativ, also die halt mal 180 Grad Perspektive haben. Und wenn ich was wissen will, dann gucke ich einfach nicht nur, dann gucke ich nicht mehr, Fernsehen gucke ich nicht mehr, also öffentlich-rechtliches.
Ja, also das ist der gute alte Marktplatz, den du quasi jetzt hier bewirbst. Ja, das ist eine Möglichkeit, ne? Und es braucht neue Kanäle, ganz sicher. Und da wird sicherlich jeder immer so seine Meinung und reinbringen, und das muss auch auf eine gewisse Art finanziert werden. Aber wir brauchen eben diese Vielfalt, und wir müssen sie dann verknüpfen mit den politischen Entscheidungsprozessen. Ja? Wenn das Volk mehr mitbestimmen soll als heute. Da haben wir jetzt ja nicht drüber gesprochen. Ne? Das ist ja eigentlich schon ein Hammer, ne? Die repräsentative Demokratie. Hört sich ganz toll an, aber letztendlich gibst du deine Macht ab und du siehst sie nicht wieder, in Anführungsstrichen.
Genau, nach Rainer Mausfeld ist das ja einfach nur eine Pseudo-Demokratie. Einmal in 4 Jahren wählen gehen ist keine Demokratie. Das ist einfach nur eine Alibi-Funktion.
Ja, ich gebe halt natürlich meine Stimme ab, im wahrsten Sinne des Wortes, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also ich will es jetzt nicht so schlecht machen, nur was halt passiert ist, ja, ist, dass die Parteien eine starke Stellung haben, und ich kann zwischendurch als Bürger quasi fast nichts mehr machen. Das habe ich mal beim letzten Mal ja auch ein bisschen erwähnt, da habe ich auf kommunaler Ebene, habe ich so Bürgerentscheide, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide. Ich habe das in Hessen auf der Landesebene, aber mit ziemlich dicken Hürden. Also da gibt es Möglichkeiten, aber es ist das alte System. Ja? Und in dem neuen System brauchen wir auf jeden Fall eine Rückdelegation der Macht quasi. Ne? Ja. Also wir dürfen sie nicht komplett abgeben. Und auch da, wenn man das Grundgesetz ganz genau liest, ja, soll die Staatsgewalt, die soll beim Volke bleiben. Ja? Das steht eigentlich ziemlich deutlich drin. Ja? Also steht zwar drin, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Und jetzt heißt es, ne, sie wird vom Volk in Wahlen, durch Abstimmungen und durch Organe, Rechtsprechung, Gesetzgebung und vollziehende Gewalt ausgeübt. Sie wird vom Volk ausgeübt, die Staatsgewalt. Und da sind wir leider ein Stück weg davon, und die müssen wir uns zurückholen.
Ja, vielleicht, was auch ganz wichtig ist, glaube ich, ist, dass wir die Herren und Damen, die quasi für Recht und Sicherheit verantwortlich sind, dass wir denen einfach auch, dass wir auch an die appellieren, hier, ihr seid Menschen, und letztendlich, wenn ihr den Auftrag bekommt, also da soll es ja so Lissabonner Vertrag geben oder sowas, der sogar nicht Nettes beinhaltet, wenn es um Menschen geht, die andere Sichtweise sind als der Staat. Ja, ist einfach wichtig, dass sich jeder einzelne Mensch, also jeder Soldat, jeder Polizist, wenn er seinen Dienst tut, dass er sich fragt, bin ich hier noch für das Volk tätig? Bin ich hier noch im Sinne, ja, des Miteinanders und der Freiheit und diesen Rechten, die bei uns so hoch im Grundgesetz drinstehen? Oder führe ich einfach nur Befehle von Marionetten aus? Also die Politiker sind ja selber nur Marionetten des Geldadels oder der Lobbyisten oder der Wirtschaftskonzerne und machen eigentlich auch nur das, was ihnen da Vorteile erbringt. Und und letztendlich, das fand ich halt auch interessant, weil es muss halt wirklich auch eine Demokratisierung der Ausführenden, also der Leute geben, die halt in dem Sinne für die Zucht und Ordnung, sage ich jetzt mal hier, verantwortlich sind, dass sie halt in dem Sinne sich auch erstmal fragen, was sagt mein Herz? Und das fand ich so interessant. Da gab es ja mal dieses Atom-U-Boot, die Kursk, als die untergegangen ist. Da gab es mal so einen Bericht über diesen Untergang. Und da waren ja Atomraketen drin. Und weshalb es keine atomare Katastrophe gab, war folgender Punkt. Ein Unteroffizier, der da irgendwie in der Sektion war, wo die Atomsprengköpfe waren, hat sich einem Befehl widersetzt und hat einfach ohne Befehl die Atomsprengköpfe deaktiviert. Und deshalb, das finde ich, als ich das gehört habe in dieser Reportage, sind mir die Tränen runtergelaufen. Und dann sage ich mir, wow, ja toll, das ist wichtig, dass der Mensch auf seine Stimme hört, auf seine Herzensstimme, und nicht wartet, dass da oben ein Befehl kommt, der sagt, deaktivieren Sie die Atomsprengköpfe, und der Befehl kam nicht und er hat es auf eigene Faust gemacht. Ja. Und das finde ich, das ist menschlich, dass der Mensch wieder sich fragt, okay, was kann ich für uns andere Menschen und für die Schöpfung tun?
Ja, du brauchst beides in einem Gemeinwesen. Du brauchst jemanden, der, also kommt jetzt auf das Gemeinwesen, kommt aufs Bewusstsein der Leute an. Da, wo wir momentan stehen, brauchen wir, und das werden jetzt vielleicht viele kritisieren, wir brauchen eine gute Polizei. Da werde ich immer dafür kritisiert, wenn ich das sage. Die müssen gut bezahlt werden, die müssen sehr gut ausgebildet werden, die brauchen ein Grundverständnis. Also noch brauchen wir Regelhüter, sozusagen
Schiedsrichter. Also die sollten Marshall B. Rosenberg gelernt haben. Ja. Beziehungsweise,
ja. Noch brauchen wir die. Die können ja auch eine neue Rolle irgendwann kriegen in einer Vision. Und es braucht natürlich beides, ne? Aber das ist so, und jetzt ist die Frage, ne? Wo gehst du hin, ne? Dass es nicht willkürlich ist? Und da brauchst du schon ein bisschen Recht, ja, das würde ich schon sagen, da wo wir momentan stehen. Und gleichzeitig brauchst du aber auch die Courage und dass es eben nicht nur Roboter sind, sondern dass sie Menschen bleiben dürfen, auch Polizisten. Und das hängt am Schluss auch mit der Führung zusammen, ne? Wie du so eine Exekutive führst. So wird sie dann eben auch genutzt. Also die Möglichkeit gäbe es heute auch schon. Ja? Also da musst du über die Grundfunktion des Gemeinwesens dir Gedanken machen. Und ja, also dann, und manchmal findet man ja auch diese Menschen. Ja? Also ich habe auch schon viele tolle Polizisten erlebt und natürlich auch andersrum. Am Schluss ist die Frage, welche Rolle kriegen sie? Und im Moment sind sie ans Recht gebunden. Ja? Das macht es ihnen nicht immer einfach. Es ist aber auch gut so, dass sie ans Recht gebunden sind. Umgekehrt brauchen wir da eben aber auch vielleicht eine neue Rolle künftig von solchen Menschen im Staat.
Ja, also letztendlich wichtig ist, was immer auch passiert und dass jeder einzelne Mensch auf sein Herz hört und dass es ein Miteinander ist und kein Gegeneinander und dass wir aus dem Vertrauen in die Schöpfung hinaus, dass wir quasi nicht aus dem Mangel heraus agieren, sondern halt aus der Fülle. Und dass wir halt dem Leben vertrauen und dass wir wissen, wir finden immer Lösungen. Und uns, wann immer jemand, der sagt, ihr müsst Angst haben, dass Böse passiert, dass wir das hinterfragen und wirklich wissen, wer uns Angst macht, das schreibt ja auch der Rainer Mausfeld in seinem Buch Angst und Macht oder auch Warum schweigen die Lämmer so schön. Wer uns Angst macht, will uns manipulieren. Und deshalb, sobald ich das Gefühl habe, hier sind Medien, die mir vermitteln wollen, wie schrecklich oder brutal was ist, dann weiß ich, wir werden manipuliert. Ja, in dem Sinne, Michael, herzlichen Dank, dass du hier beigetragen hast. Ja, und ich würde sagen, bis demnächst. Tschüss.
Ciao.